Deutschlandfunk, der Politik-Podcast.
Das Korrespondenten- und Korrespondentinnengespräch aus dem Deutschlandfunk-Hauptstadtstudio. Hier sagt Hallo Stefan Detjen. Am Dienstagnachmittag ist es kurz nach 15 Uhr. Ich bin noch nicht so ganz ausgeschlafen, bin heute Vormittag aus dem Flugzeug gestiegen, aus dem Flugzeug des Bundeskanzlers, aus dem Rückweg von Washington. Und das umreißt auch das Thema, über das wir heute sprechen wollen, die Diplomatie, nicht nur des Bundeskanzlers, des Westens in der Krise um die Ukraine, in den Verhandlungen mit Russland, mit Wladimir Putin. Die Reise des Bundeskanzlers war ja nur eine Station. Jetzt gleich ist Emmanuel Macron, der französische Staatspräsident, hier gegenüber im Bundeskanzleramt. Viele Aktivitäten. Er war schon in Moskau. Olaf Scholz fliegt nächste Woche, nächsten Dienstag nach Moskau. Darüber tauschen wir uns aus in diesem Politik-Podcast. Und wir haben zwei Leitungen aufgebaut. Einmal nach Washington. Doris Simon ist da. Hallo Doris.
Ja, grüße euch.
Gestern haben wir uns in Washington noch gesehen. Jetzt können wir uns über die Eindrücke aus beiden Perspektiven, Berlin und Washington, austauschen. Und dann bin ich auch gespannt, was Bettina Klein aus Brüssel zu erzählen hat und was sie darüber weiß, welche Rolle die EU eigentlich spielt und wie das nun eigentlich genau mit der Gemeinsamkeit auf europäischer Ebene aussieht. Hallo Bettina.
Hallo Stefan und hallo Doris. Und Mitgefühl, Stefan, ich kann mir das so gut vorstellen oder auch so gut in Erinnerung, wie das ist, dann morgens oder mittags zurückgekommen zu sein nach einem Transatlantikflug. Und vielleicht fangen wir damit mal an, zu sagen, wenn wir so ein bisschen über die Scholz-Reise, Antrittsbesuch jetzt in Washington sprechen. Ihr habt es beide vor Ort begleitet, Doris und du. Du hattest aber diesen Hinflug und auch den Rückflug mit dem Bundeskanzler, erster Besuch in Washington. Und das Erste, was ich gesehen habe an Fotos, was dann per Twitter verbreitet wurde, war Olaf Scholz im Pullover, relativ entspannt, im Flugzeug stehend, mit Mikrofon. Es gab, haben wir gehört, die Freigabe, diese Fotos auch dann zu veröffentlichen. Vielleicht fangen wir damit mal an, wofür sollte das stehen?
Ja, das war in der Tat ein interessantes Detail, also eine Äußerlichkeit. Und man muss ja sagen, wer das nicht gesehen hat, das war jetzt nicht irgendwie ein Pullover, sondern das war sehr leger. Also alle haben sofort gesagt, Schlabberpullover. Drunter so ein schwarzes T-Shirt und so kam er zu uns. Man muss sich das ja so vorstellen, das ist ein großer, langer Airbus vorne. Der Bereich für den Bundeskanzler und seine engsten Mitarbeiter, die haben da auch so kleine Kabinen. Da gibt es auch so eine Besprechungskabine mit so sofaartigen Sitzgarnituren am Rand. Da kannte ich das mit Angela Merkel immer, dass man sich da getroffen hat zu den Hintergrundgesprächen und auch immer genauso viele Journalisten da waren, so ein knappes Dutzend, die da reinpassten in diese Situation. Und da saß man dann sehr dicht gedrängt mit Angela Merkel zusammen. Olaf Scholz hat mehr Journalisten mitgenommen. Wir sitzen dann im hinteren Teil des Flugzeugs und deshalb kam er dann auf dem Hinflug zu uns nach hinten. Und das Ungewöhnliche war in der Tat, dass gleich gesagt wurde, es kann jetzt zumindest am Anfang dieses Hintergrundgesprächs gefilmt werden. Also er, ja, man muss das sagen, er wusste, dass diese Bilder rausgehen. Er wollte es und insofern steht da im Raum, dass da schon ein Moment der Inszenierung dabei war. Der Kanzler, der da so ganz leger, ganz entspannt zu einem Besuch nach Washington fährt, der eigentlich wenig Anlass zur Entspannung gibt, wenn man auf die Erwartungen auch in den USA schaut, oder Doris?
Es hat ja eine Kontinuität. Ich erinnere mich an dieses Bild und war damals wirklich so shell-shocked, als ich das gesehen habe, wie er im letzten Sommer, da war er noch Finanzminister bei einem Besuch hier in Washington, die Gangway runterkam und im T-Shirt. Unten standen dann diejenigen, die ihn empfangen haben, ordentlich schick und er im T-Shirt. Es war so, ich bin selber gar nicht so formal und lege Wert auf Krawatte und Anzug, aber der Finanzminister im T-Shirt, das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, es hat eine Botschaft, aber sie ist etwas befremdend.
Ja, das sind Stilunterschiede. Also Angela Merkel, die hatte immer so eine Wollstrickjacke.
Eine Uniform.
An. Ja, diese Uniformierung. Und das Ganze war auch etwas förmlicher, würde ich sagen. Sehr sachlich immer. Da sehr zur Sache, sehr tief in der Analyse. Und bei Scholz merkt man, das ist auch eine andere Gesprächsatmosphäre, auch mit seinen Mitarbeitern. Pressesprecher ist er dann immer dabei, der Regierungssprecher Steffen Hebestreit, der außenpolitische Berater Jens Plötner. Also das geht da insgesamt, würde ich mal sagen, etwas lockerer zu. Aber das Entscheidende war dann natürlich dann dieser Besuch in Washington im Weißen Haus. Interessant, wir hatten, ich weiß gar nicht, wie ihr das in Washington wahrgenommen habt, Doris, wir hatten am Anfang die Frage, was macht er da eigentlich noch was? Es war angekündigt, er geht ins Weiße Haus, trifft den amerikanischen Präsidenten und dann gab es ein großes Zeitfenster am Vormittag, ein Zeitfenster am Abend und offenbar war das gar nicht so einfach, die Termine drumherum, insbesondere mit Mitgliedern des Senats, mit Senatorinnen und Senatoren zustande zu kriegen.
Ja, von unserer Sicht aus hier, der deutschen Korrespondenten in Washington, war das sowieso eine ungewöhnliche Kanzlerreise. Ungewöhnlich deshalb, weil bis Samstag oder, ja, ich glaube, bis Samstag sind wir alle davon ausgegangen, dass es keinen Termin gibt, an dem wir teilnehmen dürfen. Weil, ganz ungewöhnlich, obwohl wir natürlich alle fürs Weiße Haus akkreditiert sind hier und natürlich, als Merkel das letzte Mal im Sommer da war die gesamte deutsche Presse, die hier in Washington ist, präsent neben den Kolleginnen und Kollegen, die aus Berlin mit angereist waren. Aber dieses Mal hieß es nein, der Termin, die Pressekonferenz im Weißen Haus und all das ist nur für die mitreisende Presse. Das konnten sich die Kollegen, die hier schon lange sind, da konnte sich niemand dran erinnern, dass das jemals so gewesen sei. Merkel letztes Jahr war ja auch in Covid-Zeiten. Und dann fehlte auch jede völlig normale Situation, dass es ein Hintergrundgespräch gibt mit den Korrespondenten von vor Ort. Es geht ja dabei gar nicht darum, dass die einen groß anders berichten würden als diejenigen, die vor Ort sind. Aber natürlich fließt ein anderes Wissen ein bei den Kollegen, die aus Berlin, aus der Kenntnis der deutschen Politik berichten über diesen Besuch hier in den USA und denjenigen, die die ganze Zeit hier in den USA ihre Arbeit machen und hier eben mitbekommen, wie die Stimmung ist, wie Leute auf Deutschland reagieren, welche Erwartungen sie haben und dass das dann eben so einseitig, so sah es jedenfalls sehr lange aus sein sollte, bis einen Tag vorher, hat uns alle nicht nur überrascht, da hat es auch eine Menge ziemlich böse Mails gegeben, wie das sein kann, dass bei so einem Auftritt, der ja auch zu der Zeit noch wahnsinnige Lücken hatte im Zeitplan. Scholz kam am Sonntagabend, wollte am Montag frühen Abend wieder zurückfliegen. Der einzige Termin war der mit Biden im Oval Office und die Pressekonferenz. Und dazwischen sollte nirgendwann Zeit sein, mit allen deutschen und amerikanischen Journalisten, die hier vor Ort sind, zu sprechen. Das war wirklich total ungewöhnlich. Das hat sich dann noch geändert. Es gab ja am Montagmorgen ein Hintergrundgespräch mit dem Bundeskanzler, wo eben auch die vor Ort ansässigen deutschen Journalisten eingeladen wurden. Und dann, wie du schon sagtest, kam ja auch noch das Gespräch am Abend, das kurze Abendessen mit 11 Senatorinnen und Senatoren zusammen und vorher noch der Auftritt bei CNN. Ich glaube, da war wahnsinnig viel im Fluss bis zuletzt, was die Terminierung anging und was die Zusagen anging. Weil bei dem Abendessen spielt es natürlich eine Rolle, wer kommt da. Denn Tatsache ist ja, wenn wir davon sprechen, dass es eine kritische Stimmung gibt hier in den USA gegenüber Deutschland in dieser Krise, im gemeinsamen geschlossenen Auftreten gegenüber Russland, dann kommt die offene Kritik vom Hill, also vom US-Kongress und da vor allem von Senatorinnen und Senatoren und das aus beiden Parteien. Das heißt, wir haben hier ganz genau drauf geschaut, kriegt er einen Termin zustande, Scholz, mit den Senatorinnen und Senatoren? Weil das ist entscheidend. Wenn er mit denen reden kann und denen vielleicht seine Sicht der Dinge etwas nahe bringen kann, dann hat er etwas gewonnen. Wenn nicht, hat er ein größeres Problem.
Wir kommen vielleicht gleich auf die Inhalte. Mich würde mal interessieren, Stefan, wie würdest du das dann beschreiben? Ist das so Anfängerfehler oder Unsicherheiten in der Organisation? Oder ist es der Versuch, da die Karten eng an der Brust zu halten und nicht so viel preiszugeben in einer Situation, die ja durchaus auch kritisch war für den Bundeskanzler?
Also ich würde da nicht von Fehlern sprechen. Ich glaube, die hatten einfach Schwierigkeiten, diese Termine zu füllen. Am Ende ist das ja ganz eindrucksvoll gelungen. Olaf Scholz hatte dann gestern Abend ein Abendessen in der deutschen Botschaft. Da waren 11 Senatorinnen und Senatoren da, die Führer der beiden großen Parteien im Senat. Chuck Schumer für die Demokraten, Mitch McConnell für die Republikaner waren da. Es wurde betont, das gibt es nicht oft, dass die beide bei einem Termin zusammen an einem Tisch sitzen. Also da war die Neugierde groß und das ist gelungen. Es wurde immer gesagt, das ist nicht einfach, auch mit Blick auf die amerikanischen Abläufe, so eine Runde zusammenzubekommen. Also insofern würde ich da nicht von Fehlern sprechen, die da passiert sind, sondern es ist deutlich gewesen, glaube ich, insgesamt bei diesem Besuch, dass da eine große, nicht nur Neugierde, sondern eine sehr kritische Neugierde auf diesen neuen Bundeskanzler war. Und das prägte natürlich alles, was wir dann auch auf der offenen Bühne sehen konnten, im Weißen Haus bei der Pressekonferenz und dann das Interview bei CNN mit Jack Tapper.
Ich würde da vielleicht noch einwerfen, ja, für die kritische Neugierde, aber wenn auch die Schwierigkeiten, dieses Programm so auszugestalten, wie es am Ende dann lief, nicht Anfängerfehler waren, meiner Meinung nach, sind sie natürlich das Ergebnis von Fehlern aus den letzten Wochen, weil man anscheinend erst sehr spät begriffen hat oder ernst genommen hat, wie die Stimmung hier bei entscheidenden Teilen der US-Öffentlichkeit ist. Und dann haben diejenigen, die verantwortlich sind, meiner Meinung nach die richtigen Dinge getan. Sie haben eben einerseits es hinbekommen, ich nehme an, da war die Botschaft federführend, die Runde der Senatorinnen und Senatoren eben auch mit fünf Republikanern zusammenzubekommen. Ganz kritische waren jetzt nicht dabei. Es waren kritische, aber nicht die ganz Verrückten, um es mal so zu sagen, Stil Ted Cruz oder so. Das war vielleicht auch nicht nötig. Und sie haben dieses Interview bei CNN festgemacht, was nun eine Gelegenheit war, bei einer Öffentlichkeit im Politik interessierten Mitte-Links-Spektrum die deutsche Sicht der Dinge zu verbreiten. Und Olaf Scholz hat das ja ganz gut gemacht.
Ja, wobei ich sagen würde, also dieses Interview, das war schon sehr interessant, weil man da in einer sehr verdichteten Form diese ganzen kritischen Fragen bekommen hat, mit denen Olaf Scholz konfrontiert wurde. Und nach dem, was wir hören konnten, ist das nicht in dieser zugespitzten interviewartigen Form, aber in der Substanz doch auch bei dem Abendessen mit den Senatoren der Fall gewesen. Und das sind die Fragen eben. Wie halten Sie es mit Nord Stream? Warum äußern Sie sich nicht klarer, als Sie es getan haben? Und wir werden ja gleich auch noch über die Pressekonferenz im Weißen Haus sprechen. Welche Rolle spielt dieser Altkanzler, Ihr Vorvorgänger Gerhard Schröder, mit seiner tiefen Verstrickung in die wirtschaftlichen und lobbyistischen Netzwerke von Wladimir Putin? Warum liefern Sie keine Waffen an die Ukraine, wo Sie es etwa doch früher im Fall der Peschmerga durchaus tun konnten, auch Waffen in Krisengebiete zu liefern? Bis hin zu der Frage, warum beteiligt sich nicht Deutschland so wie die USA, so wie Großbritannien an einem ausdrücklichen politischen Boykott der Olympischen Spiele in China? Das waren die Fragen, mit denen Olaf Scholz da ausgesprochen drängend konfrontiert worden ist. Und insofern war das, glaube ich, in einer sehr verdichteten Form, diese 20, 30 Minuten CNN-Interview, ein Bild von der Stimmung, mit der er da in den USA konfrontiert worden ist. Und ich glaube, wir müssen jetzt mal über diese Pressekonferenz sprechen, über das, was da insbesondere über Nord Stream gesagt worden ist. Und da würde ich sagen, da ist ihm das bei weitem nicht gelungen, diese Fragen so zu beantworten, dass da nur ein Stimmungswandel eingetreten wäre.
Nein, die Pressekonferenz war ja für den und diejenigen, die sie gesehen haben, ein Augenöffner. Es wird mehrfach nach Nord Stream 2 gefragt. Er hat sozusagen die Gelegenheit, endlich mal klare Worte zu sprechen. Das, was er nicht hinbekommt, ist das Wort Nord Stream auszusprechen. Und es ist dann der US-Präsident, der sagt auf Nachfrage, wenn die mit Panzern und Truppen einmarschieren, dann bedeutet das das aus für Nord Stream 2. Und auf nochmal eine Nachfrage von einer Kollegin, aber wie wollen Sie das denn machen? Das liegt doch bei den Deutschen, das zu entscheiden. Hat er dann gesagt, seien Sie sicher, wir kriegen das hin. Und da wirkte der Bundeskanzler irgendwie wieder, der wirkte wie ein Schüler daneben. Das war eine völlig verpasste Gelegenheit. Es war jetzt so im Gesamteindruck wahrscheinlich aus Sicht von Scholz nicht so schlimm, weil an anderer Stelle Biden ja vorher gesagt hatte, wir haben totales Vertrauen in euch, ihr müsst das Vertrauen nicht erst wieder gewinnen, wir haben keine Zweifel. Aber in so entscheidenden Fragen, dass das Feld dann Biden überlassen wurde, der etwas sagen musste, weil das natürlich die absolute Überzeugung nicht nur des Präsidenten, sondern hier der gesamten amerikanischen Öffentlichkeit ist, dass Nord Stream 2 dann spätestens komplett auf Eis liegt und eigentlich schon seit vielen Jahren auf Eis liegen müsste. Ja, Das kam nicht gut rüber.
Vielleicht kann ich das von hier aus nochmal beisteuern. In der Tat, wir haben heute auch darüber gesprochen, was eigentlich die Motivation ist für Olaf Scholz, immer wieder genau darauf zu verzichten, diesen Einsatz mal zu sagen. Ich glaube, es gibt rationale Gründe, aber ich glaube auch, es baut sich eben ein in die grundsätzliche Haltung, die wir bei der SPD-Führung zumindest sehen. Vielleicht noch mal was zu dem Biden-Zitat. Da wurde ja auch schon gesagt, ja, wie können die Amerikaner das dann bestimmen? Die EU-Perspektive ist, und Josep Borrell, der Außenbeauftragte, hat das im O-Ton gesagt, in Brest vor einigen Wochen beim informellen Treffen der Außenminister, auch auf die Frage, ob er es denn für möglich hält, dass es Sanktionen gibt und dann wird trotzdem Nord Stream 2 außen vor gelassen, wie das ja verschiedene führende SPD-Politiker immer wieder über Wochen betont haben. Ja, das eine müssen wir vom anderen trennen. Da hat Josep Borrell gesagt, Sie können sich doch nicht vorstellen, dass wir auf der einen Seite Sanktionen verhängen, und auf der anderen Seite diese Infrastruktur eröffnen. Und natürlich sagte er, gibt dort einen Zusammenhang und sagt, it's obvious, war glaube ich sein Wort. Das heißt, es gibt eine enge Abstimmung zwischen der Europäischen Union, den Amerikanern, den Briten, den Kanadiern und anderen befreundeten Staaten möglicherweise auch noch, aber bei denen sehr, sehr enge Abstimmung, wie ein solches Sanktionspaket aussehen würde. Daran wird gearbeitet bei der Europäischen Kommission. Es ist mehr oder weniger fertig, wird dort immer wieder versichert. Es wird nach wie vor nicht öffentlich darüber gesprochen, was alles Bestandteil ist. Es wird nicht bestätigt. Aber es ist davon auszugehen, dass das dann ein Teil ist. Also beweisen können wir es nicht, weil es ja auch sozusagen auch bei anderen Ländern inzwischen ja Fragezeichen gibt, ob die möglicherweise ein solches Sanktionspaket torpedieren würden. Also wir hatten den Besuch von Orban in Moskau oder Gespräche dort zumindest, wo man sich auch gefragt hat oder wo es Signale gegeben hat. Möglicherweise trägt der auch nicht alles mit. Also das wird hier natürlich erstmal runtergespielt, aber ich will damit nur sagen, es ist nicht nur die Aufgabe der Bundesnetzagentur, die Genehmigung zu erteilen. Am Ende muss die EU-Kommission auch ihr Planset geben und dass das ein Teil des Sanktionspaketes sein würde, das pfeifen ja eigentlich die Spatzen von den Dächern. Aber nur Olaf Scholz möchte es nicht offen sagen.
Ja, und wenn ich dich da fragen darf, was ist denn deine Einschätzung? Ist das, wir können alle nicht in den Kopf von Olaf Scholz reingucken, aber gehst du davon aus, dass er, wie die Bundesregierung, längst begriffen hat, dass diese Sanktionen kommen werden, wenn es zum Schlimmsten kommt und dass er aus welchen Gründen auch immer es einfach nicht möglicherweise mit Blick aufs Wählerklientel nicht sagen will? Oder was ist die Motivation deiner Meinung nach?
Ja, ich glaube, vielleicht können die Kollegen in Berlin dann sogar oder Stefan sogar eher beantworten. Ich kann meinen Eindruck schildern. Also hier wird natürlich versichert, natürlich Deutschland ist ein verlässlicher Verbündeter, Deutschland trägt hier alles mit. Öffentlich haben wir auch nichts anderes gehört. Es gibt ja auch die Begründung, wir wollen das nicht auf offener Bühne zerreden, diese möglichen Sanktionen, um nicht Hinweise zu geben. Es gab jetzt zum Beispiel auch die Überlegung, ob das auch eine rechtliche Frage am Ende sein könnte. Wenn es Sanktionen kommt, dann wird es Entschädigung geben müssen für Unternehmen. Und was bedeutet das dann, wenn der Bundeskanzler es schon vorher politisch angekündigt hat und es dann quasi nicht diesem Sanktionswerk dann überlässt? Das sind eigentlich Dinge, die man zu seiner Verteidigung da anführen kann. Aber ich meine, Olaf Scholz hat hier beim Gipfel im Dezember noch wortwörtlich betont, es ist ein privatwirtschaftliches Projekt. Ja. Was Gerhard Schröder sagt, ist aus Sicht der SPD-Führung Privatmeinung. Und wir erkennen ja da, dass es eine Hemmung gibt, sich da wirklich klar zu positionieren, auch öffentlich zu positionieren. Und das ist genau das, was eben in Teilen Europas, Ostmitteleuropa, Nordeuropa, Osteuropa eben zeitweilig zumindest wahrgenommen wurde, als Deutschland steht an der Seite des Aggressors und nicht an der Seite der Ukraine. Das ist ja vielfach jetzt zurechtgerückt worden, immer wieder auch mit Fakten untermauert worden, weil man natürlich auch es mit Angst zu tun bekommen hat, wenn EU-Verbündete, wenn NATO-Verbündete diesen Eindruck gewinnen, diesen Eindruck offen aussprechen. Und wir sehen jetzt, wie die Zeitungen in Deutschland voll sind, die diese ganzen Gas- und Kreml-Netzwerke da offenlegen. Und das ist schon, finde ich, interessant, dass wir jetzt an dem Punkt sind. Ich weiß nicht, wie viele kritische Kommentare zu Gerhard Schröder es in den letzten 10 Jahren gegeben hat. Ich nehme nur wahr, jetzt wird das als Problem wahrgenommen. Und es scheint ja in der SPD-Führung immer nur so zu sein, aber das ist meine persönliche Wahrnehmung, dass man eben da immer noch nicht sich klar positionieren kann oder möchte, offensichtlich auch wegen der inzwischen offengelegten Interessen und Netzwerke, die es da eben gibt und die eben auch Teile der SPD offensichtlich betreffen. Aber das kann Stefan vielleicht nochmal aus der Berliner Perspektive nochmal deutlicher beschreiben.
Ich denke, man kann diesen Weg nochmal, diesen rhetorischen Weg, den Olaf Scholz da zurückgelegt hat, nochmal nachzeichnen. Du hast das erwähnt am Anfang, die Erklärung Nord Stream, rein privatwirtschaftliches Projekt. Und das Verfahren ist kein politisches Verfahren, sondern es ist ein behördliches Genehmigungsverfahren, das da von einer und nachgeordneten Bundesbehörde gemacht wird. Das haben wir noch bei den Antrittsbesuchen auch von Olaf Scholz in Paris und Warschau gehört. Und dann gab es vor etwa 2 Wochen die rhetorische Wende, als dann der NATO-Generalsekretär Stoltenberg hier war. Und Olaf Scholz sagte, wenn es eine Invasion in der Ukraine gibt, dann liegt selbstverständlich alles auf den Tisch. Und dann kam die Formulierung, dann wird es harte Maßnahmen geben. Die wurden dann ergänzt durch Formulierungen wie, wir wissen, dass auch wir dann einen hohen ökonomischen Preis zahlen müssen, um diese Sanktionen durchzusetzen. Und jetzt hören wir die Rhetorik der Einigkeit. Wir haben ein Arsenal von Sanktionen, die wir ziehen können. Wir werden das gemeinsam tun. Das wird in völliger Geschlossenheit des Westens geschehen. Das ist das, was Olaf Scholz auch im Weißen Haus neben Präsident Biden stehend immer wieder betont hat. Und wer ihm zugehört hat, konnte da sozusagen die Rechnung zusammenzählen. Und es war völlig klar, da gibt es überhaupt keinen Weg dann in einem entscheidenden, im Falle eines Falles, gegen den amerikanischen Präsidenten Nord Stream beizubehalten. Aber in der Tat, Olaf Scholz spricht das nicht aus. Das Maximum an Erklärung, das wir öffentlich von ihm hören für diese, nennen wir es Verweigerung, Nord Stream oder Pipeline zu nennen, ist, dass es eine, ich glaube, er formuliert das so, einer strategischen Ambivalenz bedarf, dass es sozusagen Verhandlungsgeschick ist, nicht alles auf den Tisch zu legen, was man tut. Damit setzt er sich aber schon in Widerspruch zum amerikanischen Präsidenten, der neben ihm steht und wenn es um Nord Stream geht, in aller Deutlichkeit sagt, was die Konsequenz sein wird. Und jeder, der zuhört, weiß, das ist doch völlig klar. Das glaubt doch keiner. Nur der Kanzler spricht es nicht aus. Und dann beginnt in der Tat das Rätselraten, das uns auch unter den Journalisten jetzt in der Nacht auf dem Rückflug beschäftigt hat. Wir haben da viel drüber gesprochen und eine richtig schlüssige Erklärung gibt es nicht. Und es gibt eigentlich natürlich einerseits die Erklärung, Scholz ist da ein Gefangener der eigenen Partei mit ihren Festlegungen, der Netzwerke möglicherweise, die dann über Mecklenburg-Vorpommern, über die mecklenburgische Ministerpräsidentin und die wirtschaftlichen Verbindungen zu Nord Stream reichen, bis in die Fraktionen hinein dann. Also, dass da eine Erwartung steht, der Kanzler darf dieses Projekt jetzt nicht sozusagen und vor allen Dingen nicht auf Druck des amerikanischen Präsidenten als Druckmittel gegen Russland preisgeben. Das ist eine Erklärung. Es gibt aber noch eine andere Erklärung und die ist eine persönliche Erklärung, dass es in der Natur von Olaf Scholz liegt, dass er nicht in der Lage ist, auch in Erkenntnis der Situation, in die er sich gebracht hat, sich hier jetzt zu korrigieren und eine rhetorische Kehrtwende zu vollziehen. Das wäre, tja, mit Begriffen wie eine gewisse Starrsinnigkeit, eine Sturheit, eine Bockigkeit richtig umschrieben. Und ich glaube, da gibt es noch keine Erklärung. Ich bin mal sehr gespannt, dann nächste Woche Dienstag, wenn wir dann in Moskau sind, was wir da erleben werden. Denn das wäre natürlich nochmal eine Gelegenheit, in einem anderen Setting diese Kurskorrektur da vorzunehmen und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin ins Gesicht zu sagen, und Sie wissen, und ich habe es ja faktisch auch immer gesagt, wenn es die Invasion gibt, dann ist Nord Stream tot. Dann wäre er sozusagen, dann stünde er nicht unter dem Verdacht, dass er sich da dem Druck eines amerikanischen Präsidenten gebeugt hat. Dann könnte er das so rechtfertigen und sagen, das habe ich mir strategisch aufgehoben für den Moment, wo ich es Wladimir Putin ins Gesicht sage.
Mich würde interessieren, Stefan, habt ihr Hinweise darauf, dass das so kommt, oder ist das eine Vermutung von dir, dass ich es für Moskau aufspare?
Nein, das ist eine reine Vermutung, wenn ich mir die ganze Rhetorik anschaue. Ich halte die Position so für ganz schwer aufrechtzuerhalten, denn Olaf Scholz wird die Fragen, warum er sich da nicht deutlicher äußert, er wird sie eben nicht los, er wird sie innenpolitisch nicht loswerden. Und ich glaube nicht, dass diese Reise jetzt in den USA dazu beigetragen hat. Es ging ja dann bis dahin, Doris, ich glaube, du kannst das bestätigen, dass CNN dann nach diesem Interview gemeldet hat, der Bundeskanzler weigert sich, so wie der amerikanische Präsident Nord Stream zur Disposition zu stellen.
Ja, ich meine, in dem, was hier in den amerikanischen Medien nach dem Besuch zusammengefasst berichtet wurde, die Headline war fast immer, dass Biden gesagt hat, Nord Stream 2 ist tot. Also er hat das wiederholt, was hier seit Wochen gesagt wird, wenn es zu einem russischen Angriff kommt, wir werden das durchsetzen. Und dass eben Scholz, das ist immer der zweite Satz, neben vielen Beteuerungen der Einigkeit und der Gemeinsamkeit nicht klar war in dieser Frage. Das Interview, glaube ich, hat dem, der wohlwollend zugesehen hat, einiges klarer gemacht zur deutschen Haltung, zu Waffenlieferungen. Aber eben in diesem einen Punkt keine Klarheit geschaffen. Und ich weiß natürlich nicht im Detail, was da rausgekommen ist im Gespräch mit den Senatorinnen und Senatoren. Aber da könnte ich mir vorstellen, wenn er da ebenso strategische Ambiguität verbreitet hat über die Gaspipeline wie ansonsten hier bei den anderen Auftritten, dass das Gefühl schon noch da ist. Und es sind teilweise ja sehr kritische Senatorinnen und Senatoren, dass sich Olaf Scholz und die Bundesregierung für alle Fälle in Hintertürchen öffnen lässt.
Naja, jedenfalls ist eines klar, es ist Olaf Scholz nicht gelungen, sich dieses Thema Nord Stream 2 vom Hals zu halten. Denn auch das ist ja etwas, was wir vorher aus der Regierung immer wieder gehört haben. Das sei sozusagen Medienthema. Das sei ein Thema, das in der amerikanischen Innenpolitik instrumentalisiert werde. Und auf der Spitzenebene, das ist uns immer wieder gesagt worden, in den Gesprächen, auf der obersten Beraterebene, da spiele das eigentlich keine Rolle mehr, denn man habe ja die Verständigung, die damals noch Angela Merkel mit Joe Biden ausgehandelt hat. Und Olaf Scholz hat, das war ja auffällig, auch in den Interviews vorher, immer wieder Angela Merkel auch angeführt. Er habe mit der Bundeskanzlerin, mit seiner Vorgängerin, diese Vereinbarung zu Nord Stream 2 ja ausgehandelt. Diese Berufung auf Angela Merkel haben wir mehrfach jetzt von ihm gehört. Und das ist ja auch, ohne dass das damals ausgesprochen worden ist, deutlich. Aber es ist immer so verstanden worden, eben, dass die Vereinbarung ist, wenn es eine Inversion gibt, dann gibt es keine Zukunft für Nord Stream. Aber es wäre jetzt an Scholz diese Konsequenz, Biden sagt es, und es wäre an Scholz, diese Konsequenz auszusprechen. Ich glaube, was darunter vollkommen untergeht, ist der eigentliche Teil seiner Botschaft, dass er auftreten will als derjenige, der jetzt natürlich auch in der Tradition einer deutschen Politik die diplomatische Karte ausspielt. Die Gesprächsebene, dass da noch Möglichkeiten da sind, etwas auszuhandeln. Da ist das Grundvertrauen, die Hoffnung bei ihm ist da, auch angesichts der Alternative eines Krieges in Europa. Auch das gehört ja zu seiner Rhetorik, dass er immer wieder sagt, das, was da droht, ist schrecklich. Das ist sehr, sehr ernst. Das muss mit allen Mitteln verhindert werden. Und das effektivste Mittel, das wir im Augenblick haben, ist die Diplomatie. Dazu, das ist ja auch die Rechtfertigung dafür, dass man keine Waffen liefert, weil man sagt, das, was wir an Waffen liefern könnten, das würde eigentlich gar nicht helfen, das effektivste Mittel, den Krieg im Herzen Europas zu verhindern, ist die Diplomatie, und die will Olaf Scholz mit allen Mitteln als Garant dieser Verhandlungsmöglichkeiten will er eigentlich wahrgenommen werden, aber das wird eben nun überlagert durch diese erneute Frontstellung in Sachen Nord Stream.
Ja, er zerstört seine eigene Botschaft, sein eigenes Messaging, indem er eben nicht dieser Forderung, diesem Wunsch auch, dass die Gesprächsebene, die Diplomatie den Vorrang hat, dass er das nicht freiräumt, indem er sagt, und das andere haben wir sowieso längst beschlossen, wenn es soweit ist, kommt Nord Stream 2 nicht. Und wie gesagt, es steht ja in der Vereinbarung drin, dass Russland das Gas nicht als Waffe benutzen darf.
Ja, wir müssen ein Thema noch ansprechen, Bettina. Das betrifft das, was immer wieder beteuert wird und was auch von Olaf Scholz jetzt immer wieder betont hat. Wir haben eine Verständigung über Sanktionen. Wir sind uns einig. Wir haben die Möglichkeit, in jedem Fall adäquat zu reagieren, auch zu hohen Kosten. Und nun fragen wir uns alle, wie genau, wie detailliert sind diese Vereinbarungen eigentlich? Was hat man da in der Schublade? Und ich erinnere mich, dass ja damals beim letzten EU-Gipfel es auch ein Auftrag war an die EU-Kommission, ein Maßnahmenpaket vorzubereiten. Darüber haben wir ja auch im Politik-Podcast beschlossen. Was weißt du, was nimmst du aus Brüssel wahr, was man da eigentlich im Regal hat?
Also konkret wird es ja nach wie vor nicht bestätigt. Es wird nur einfach auch in Hintergrundgesprächen und dergleichen betont, wir haben einen Kasten fertig, harte Sanktionen im Wirtschafts- und Finanzbereich. Konkreter wird es offiziell nicht. Da kann Nord Stream 2 dazugehören, das wird sicherlich nicht die Hauptmaßnahme sein. SWIFT ist etwas, was auch nicht bestätigt wurde, dass Banken im Einzelnen sanktioniert werden, Leute in Putins Umfeld und dergleichen mehr. Also man hält sich da weiterhin sehr bedeckt. Es gibt keine Bestätigung. Insofern hat Olaf Scholz natürlich, trifft er hier den Ton, der auch in der EU angeschlagen wird, von wegen, wir diskutieren das nicht auf offener Bühne. Was ich nur wahrnehme und worüber ich auch berichtet habe, ist, dass natürlich dann auch gleich der nächste Schritt folgen könnte, nämlich Gegenmaßnahmen, Gegensanktionen. Das würde dann bedeuten, dass sozusagen, darauf bereitet man sich hier vor, in dem Moment Russland den Gashahn abdrehen könnte für Europa. Das würde weniger Einnahmen für Russland bedeuten, aber hier würde es einfach erstmal kalt werden. Das heißt, daran arbeitet die Kommission jetzt auch, um sozusagen Energieanlieferer weltweit zu gewinnen. Und ich finde es ist schon eine ziemlich interessante Pointe, dass auch in Deutschland, und da schließt sich der Kreis so ein bisschen, ganz lange die These verbreitet wurde, die einzigen, die gegen Nord Stream 2 sind, das sind die Amerikaner. Und das auch nur deswegen, weil sie ihr blödes LNG verkaufen wollen. Jetzt haben wir die umgekehrte Situation, dass Ursula von der Leyen eine Energiepartnerschaft mit Joe Biden eingeht, für den Fall, dass der Kreml den Gashahn zudreht, wir bitte LNG von den Vereinigten Staaten von Amerika bekommen können. Also da ist einfach so viel, nach meiner Wahrnehmung, stand da in der Diskussion auch in Deutschland auf völlig schrägen Füßen. Und der Punkt, sozusagen Biden ist gegen Nord Stream 2. Bruno Le Maire, habe ich gelesen, der französische Finanzminister, sagt jetzt auch schon, ja, wir wollen ja nicht den Eindruck erwecken, dass wir hier vor den Amerikanern einknicken, was Nord Stream 2 angeht. Er ignoriert wieder vollkommen die Bedenken wichtiger Staaten in Ost- und Mitteleuropa, den Willen des Europäischen Parlaments, die alle dagegen waren. Und da kommen wir zu dem interessanteren Punkt, finde ich noch, Kriegsgefahr hin oder her. Macron hat gestern 5 oder 6 Stunden mit Putin gesprochen. Er war jetzt in Kiew. Ich habe ganz kurz nur die Pressekonferenz noch gesehen. Und das finde ich auch nochmal ein interessanter Punkt. Was genau an Vorschlägen hat Macron dort jetzt eigentlich diskutiert mit Putin? War das jetzt eher so wie eine 5-stündige Psychotherapie mit ihm, um ihn vom Schlimmsten abzubringen? Oder das, was Macron eben gerade nochmal in Kiew in der Pressekonferenz gesagt hat, wir müssen sprechen über eine neue Ordnung, über eine neue Sicherheitsordnung in Russland. Was bedeutet das und was ist hier eigentlich davon genau mit wem abgesprochen worden? Oder ist es am Ende ein Spiel mit verteilten Rollen? Ich gehe hin und rede mit dem 6 Stunden, erzähle ihm was von der neuen Sicherheitsordnung in Europa. Und ansonsten haben wir nach außen hier unsere gemeinsame Linie. Das kann ich auch nicht beantworten, aber ich sehe hier, ich sag mal, tektonisch auch sich etwas bewegen, wenn nämlich der Erste anfängt, das einzukassieren, was EU und NATO zugesagt haben, nämlich an der bisherigen europäischen Sicherheitsordnung wird nicht gerüttelt. Und wenn hier irgendeiner Verträge, Zusagen, Vereinbarungen bricht, dann ist es die derzeitige russische Führung.
Ich vermute,
wie weit Macron da sozusagen jetzt nachgeben signalisiert hat, das wird nochmal sehr interessant werden in den nächsten Tagen und Wochen, meiner Meinung nach.
Und ich vermute, dass wir in der nächsten Woche, wenn Olaf Scholz dann in Kiew und in Moskau gewesen ist, dass wir dann die Gelegenheit haben, das nochmal zu besprechen, auch mit der östlichen, auch mit der russischen Perspektive dann. Und dann möglicherweise das Rätselraten darüber fortsetzen werden, was eigentlich die Motive und die wirklichen Ziele von Wladimir Putin sind. Auch das beschäftigt uns ja anhaltend. Ich würde sagen, für heute machen wir bei diesem Politik-Podcast einen Punkt. Freuen uns wie immer, wenn es Rückmeldungen gibt von unseren Hörerinnen und Hörern. Schreibt uns an politikpodcast@deutschlandfunk.de. Wir lesen alle Mails, freuen uns über Hinweise, Anregungen, Fragen. Für heute, danke. Grüße nach Washington und nach Brüssel. Tschüss.
Ja, tschüss.
Ja, und Grüße zurück aus Washington.